Heute Morgen haben wir einen Stefan Vater mit seiner Frau Kirstin bei uns. Wir kennen uns schon lange, über 20 Jahre. Und es ist ein Genuss, jedes Mal, wenn wir euch erlebt haben, wenn wir uns begegnet sind, Stefan, warst du und bist du ein Segen. Du hinterlässt immer eine Spur, du hinterlässt immer was Wertvolles, immer ein Wort vom Herrn und eine Freundlichkeit Gottes. So, gib uns das, was Gott dir gegeben hat, und wir heißen dich und deine Frau herzlich willkommen.
Klasse, danke Ralf. Ja. Also, das geht mir auch so. Ich könnte jetzt, ich habe mir echt überlegt, die gute halbe Stunde, die ich jetzt habe, damit verbringen, wie der Ralf uns oder mir prophetisch gedient hat und wie sich das bestätigt hat. Das ist echt erstaunlich. Wir sind ja heute auch beim Mittagessen. Das ist echt was ganz Besonderes. Also ich habe auch überlegt, wo haben wir uns das erste Mal getroffen? Das ist lange her, das war noch im letzten Jahrtausend, das war kurz nach Martin Luther. Da haben wir uns getroffen, ja. Also ihr wisst ja, Martin Luther Mitte des letzten Jahrtausends und gegen Ende des letzten Jahrtausends, da haben wir uns irgendwann getroffen, genau, gemeinsam. Ja, ich finde es großartig, hier zu sein. Ich möchte gleich einsteigen. Vielleicht kurz einen Satz zu mir. Ich war 20 Jahre lang Pastor in Kempten im Allgäu. Bin seit 5 Jahren selbstständig, viel in Beratungen tätig, deutschlandweit, bin Vorstandsvorsitzender der geistlichen Gemeindeerneuerung bei uns im Baptistenbund und bin einfach dort, wo ich empfinde, dass der Geist Gottes was bewegt, und ich finde, wir leben in unglaublich spannenden Zeiten. Ihr habt ein super Thema vor euch und ich möchte gleich einsteigen, Licht und Salz, und ich möchte heute sprechen über wirksam leben. Es gibt eine sehr interessante Geschichte, die ist echt mal passiert. Da gab es einen Mann, den kennt ihr alle vom Namen her. Der ist am Morgen aufgestanden, hat sich die Zeitung genommen, Kaffee oder Tee getrunken, öffnet die Zeitung und liest darin seinen eigenen Nachruf. Denn ein Journalist hat fälschlicherweise ihn mit seinem Bruder verwechselt und hat einen Nachruf auf sein Leben geschrieben. Ja, stell dir vor, hier viele junge Leute, ja. Aber ihr seid auch sterblich alle, ja. Stellt euch vor, ihr schaut morgen in der Zeitung, ja, und lest euren Nachruf. Ja, was weiß ich, Kirsten, Kunigunde, und wie heißt man denn hier so in Mainstadt, ja, also, ja, so wie man halt hier heißt. Du liest deinen Nachruf und dann liest du da Dinge, die dir vielleicht gar nicht gefallen. Und dieser Mann, der hat da Sachen gelesen, hat gedacht, das soll der Nachruf, die Wirksamkeit meines Lebens gewesen sein. Das soll es jetzt gewesen sein. Das soll, um in das Thema hineinzukommen, was ihr habt, das soll jetzt mein Licht, mein Salz, das soll meine Hinterlassenschaft gewesen sein. Und er hat gesagt, na, ich lebe ja noch, glücklicherweise. Ich möchte, er hat ein bisschen Kleingeld gehabt, ich möchte mein Geld nutzen, dass wenn ich mal sterbe, möchte ich nicht so einen Nachruf bekommen, sondern ich möchte etwas hinterlassen, was der Welt wirklich was bringt. Der ist jetzt nicht gläubig gewesen, hat dann einen Fonds gegründet oder halt eine Sache. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Wisst ihr, was es ist? Der hat einen Preis gegründet und hat gesagt, jedes Jahr wird dieser Preis vergeben, ein ganz berühmter Preis. Und es ist der Nobelpreis. Und der Mann hieß Alfred Nobel. Ja? Der Friedensnobelpreis und der Literatur- und Physik-Nobelpreis und sowas. So fing das an. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das weißt, du bist auch Träger eines Nobelpreises. Du kannst mal deinem Nachbarn sagen, hey, ich gratuliere dir zum Träger des Nobelpreises. Ja, wisst ihr eigentlich, welchen Nobelpreis ihr bekommen habt? Das ist ja echt so. Europa hat ja auch einen Nobelpreis bekommen, weil wir alle so toll sind, ja. Und da du Europäer bist, also herzlich willkommen, Nobelpreisträger, ja. Also das finde ich hochinteressant. Also Alfred Nobel hat gesagt, hey, so möchte ich mein Leben nicht getan haben. Setz diesen Nobelpreis, damit er was Sinnvolles hinterlässt. Jetzt geht's bei uns in eine andere Spur. Ich möchte heute über gesegnete, wirksame Hinterlassenschaft sprechen. Wann hinterlässt dein Leben eigentlich eine Wirkung? Um in die Metapher von Jesus zu kommen, Licht und Salz ist ja übrigens eine Wirkungsmetapher. Wenn Licht da ist, ist es immer wirksam. Wenn Salz da ist, ist es immer wirksam. Du kannst es kaum verhindern. Also was bewirkt da der Herr? Und ich möchte dazu dich bitten, einen Bibelvers reinzunehmen. Den möchte ich mit uns ein bisschen durchgehen. Aus dem Epheser 5, Vers 14, da heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich glaube, wenn man diese Verse so liest, also so ging es mir bis der Herr mir so ein bisschen ein paar Erkenntnisse geschenkt hat über das Wort. Da liest man, kann man fast so überlesen. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, das glaube ich, dass in den nächsten 20 Minuten der Geist Gottes dir dieses Wort so richtig hineinstellt, was das eigentlich mit deinem Leben zu tun hat, mit unserem Leben, mit der Gemeinde hier zu tun hat. Das Erste ist, ich bin da zum Glauben gekommen mit 18, dann habe ich Theologie studiert, dann war ich als Pastor tätig. Aber dieses Wort habe ich bestimmt 15 bis 20 Jahre immer für die Heiden gelesen. Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, ja, und Christus wird dich erleuchten. Da dachte ich immer, das kann ja nicht Christen, das können ja nicht Christen sein. Aber das schreibt Paulus an die Gemeinde zu Weinstadt. Und das geht an diese Gemeinde. Ja, und es geht auch an die Gemeinde, wo ich herkomme, nach Kempten im Allgäu. Denn der Epheserbrief ist ein interessanter Brief. Am Anfang, in den ersten Urschriften im Epheserbrief, da stand da nicht der Brief an die Epheser, sondern da stand der Brief an und dann war richtig eine Lücke, wo du deinen Namen reinschreiben konntest. Es war ein Rundschreiben. Das ist ein grundsätzlicher Brief an die Heiligen, an die, die Christus nachfolgen. Und es ist möglich, dass du als Christ einschläfst. Und das Schlimme ist, wenn du schläfst, dass du oft gar nicht weißt, dass du schläfst. Das ist das Blöde am Schlaf. Kennt ihr das, wenn du träumst und du träumst, dass du träumst und du weißt nicht, träume ich jetzt oder träume ich nicht? Kennt ihr das? Also ich kenne das immer wieder, ja. Und dann denkst du, boah, träume ich nicht, dann machst du auf, dann weißt du überhaupt nicht, dann checkst du gar nicht durch, ja. Oder ich bin ja gerade viel unterwegs im Land und überall. Und wenn du dann irgendwo so halbdösend aufwachst, dann musst du erstmal ein Koordinationssystem haben. Okay, ich bin Stefan Vatter, ich bin Christ, ich kenne den Herrn, ja. Dann wachst du so auf, ich muss auf die Toilette, wo liege ich gerade, wo ist die Wand? Ja, ist mir schon passiert, dass du dann im Halbdösen da dich in die falsche Richtung bewegst und dann klebst du da an so einer Wand dran. Das kann auch mit Schmerzen ein bisschen verbunden sein, dann wachst du auf noch mehr. Dann denkst und dann läufst du da irgendwie rum und weißt, manchmal ist es dunkel im Raum, du weißt gar nicht, wo bin ich denn gerade? Also wenn man döst, hat man keine Orientierung, man checkt nicht genau, wo man ist. Wenn es nun heißt, dass Christen gleichsam tot sein können, was heißt das eigentlich? Also biologisch bist du nicht tot, sonst würdest du da jetzt umkippen. Du lebst, biologisch. Aber dieses Wort Gottes spricht von biologischem Leben, Biologie kommt ja daher, Bios, oder von Zoe, von Leben im Geist. Ob du im Geist lebst, entscheidet sich an einer sehr interessanten Amplitude. Es entscheidet sich nicht daran, ob du im Gottesdienst bist, ob du hier vorne aktiv bist und diese Dinge. Das heißt doch nicht wirklich, dass du im Geist lebst. Sollte so sein, muss aber nicht. Ob du im Geist lebst, entscheidet sich großartig an dem Bild, was Jesus sagt, ob du Licht und Salz bist, ob eine Wirksamkeit in deinem normalen Leben ausgeht oder nicht. Ob Menschen, die in deiner Nachbarschaft, Bekanntschaft, Verwandtschaft, in deinem normalen Lebensumfeld wahrnehmen, hey, hier ist XY plus X und plus X ist Christus. Das heißt also, da ist etwas von Christus in diesem Menschen. Ein Toter hat so gewisse Grundeigenschaften, sofern er kein Zombie ist, ja. Also stell dir vor, hier würde ein Toter liegen. Ich bin manchmal fast versucht, sowas dann richtig zu demonstrieren, dann sind alle wach, ja. Okay, stell dir vor, hier liegt ein Toter. Der Tote hat Grundeigenschaften. Der Tote zum Beispiel, der isst nicht. Ich habe noch nie einen Toten essen sehen, ja. Ein Toter isst nicht. Ein toter Christ nimmt keine Nahrung mehr zu sich. Ein Toter spricht nicht. Ein toter Christ spricht nicht mit Freude über seine wichtigste Beziehung, die er hat. Ich bin mit meiner Frau, da drüben ist sie, Kirsten, ja, wunderbare Frau, 28 Jahre verheiratet. Gestern waren es 27 noch, gell? Also meine Frau hat gesagt, weißt du eigentlich, wie lange wir verheiratet sind? Also ich habe dann revidiert, es sind 28 Jahre. 28 Jahre verheiratet. Stell dir vor, ich hätte Freunde, die würden mich seit 28 Jahren kennen. Und nach 28 Jahren sagt er zu mir, ein Freund, ja Stefan, das habe ich noch gar nicht wahrgenommen, dass du eine Frau hast. Davon hast du nie was gesagt. Also das hat eine gewisse Rückkopplung auf die Beziehung. Ja, dann scheint die Beziehung so zu sein, dass die entweder so banal ist oder dass ich sie verdecken will. Da spreche ich nicht drüber. Das ist der tote Christ. Der spricht nicht über seine Leidenschaft, dass der König, dass er eine Beziehung hat zum König des Himmels, dass er Sohn oder Tochter des Höchsten ist. Ein junger Mann kommt ins Militär und sagt die Mutter, oh, pass auf mit deinem Christsein, wenn du da im Militär diesen Grunddienst da machst, die 3 Monate und so, kommt der Sohn nach 3 Monaten zurück. Da fragt die Mutter, und, wie ging's der Sohn? Da sagt der Sohn, der Christ ist, wie ging's ihm dir jetzt als Christ beim Militär? Da sagt der Sohn, keiner hat was gemerkt. Ja. Das ist der tote Christ. Ja. Der tote Christ, keiner hat was gemerkt. Ja. Und dieser Text sagt, hey, wenn du geistlich schläfst, und ich, Stefan Vatter, ich kam mit 18 zum Glauben, bin jetzt ein bisschen über 18, ich kann sagen, ich merke das selber, wie ich im Geist einschlafen kann. Und es gibt nur ein Mittel gegen das Einschlafen im Geist, nämlich, dass der Geist Gottes dich wachküsst. Das ist das Mittel dagegen. Es ist nicht die Arroganz zu meinen, boah, ich habe so viel Lebenserfahrung mit Gott und so weiter, das bringt ja alles nichts. Die Frische im Geist, die Frische in der persönlichen, natürlichen, kindlichen Beziehung, ist wie in einer Ehe, die Frische in dieser Beziehung macht den Pep aus, macht's aus. Ja. Und dieser Text steigt hier ein und sagt, ey, achtet darauf, sorgfältig, wie ihr euer Leben führt. Das ist ein Kausalzusammenhang. Wenn du einschläfst, eingeschlafen bist, oder damit du nicht einschläfst, achte darauf, wie du dein Leben führst. Und jetzt kommen 2 wichtige Bereiche. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und für Unweise gibt es einen großartigen Begriff, den hat Martin Luther in die deutsche Sprache eingebracht. Kennt ihr alle. Für Unweise heißt es töricht. Sei nicht töricht. Wisst ihr, dumm ist -5. Töricht -10. Ja? Dumm sein ist dumm. Töricht sein ist dumm im Kubik, oder wie man das sagen will. Das ist nur saudumm, ja. Ja, sehr, sehr dumm, ja. Töricht. Was heißt töricht? Das ist eine dramatische Angelegenheit. Töricht, der Törichte spricht, heißt es im Psalm, der Törichte spricht, es gibt keinen Gott. Das ist sehr, sehr schwerwiegend. Stephen Hawking, kennt ihr vielleicht den bekannten Physiker? Der sagt ja, also er sagt, es gibt keinen Gott. Die Bild-Zeitung, wo gute Leute platziert sind, die gute Headlines setzen, daumendick evangelisieren mit daumendicken Headlines. Er sagt, stand so groß in der Bild-Zeitung. Ich sage nicht, dass alles, was in der Bild-Zeitung ist, geistlich ist. Also nicht, dass es missverstanden wird. Aber da hat Gott auch seine Leute platziert. Und manches, was in der Bild-Zeitung steht, ist besser als so manchen Gemeindenbriefen von Kirchen. Ja? Also da kommen manchmal ganz gute Sachen. Ja? Ja, ist definitiv so. Zum Beispiel diese Headline. Könnt ihr auch andere Headlines nennen? Zum Beispiel, wo da mal stand, ein Mann gab das Geld einem anderen zurück, weil der Heilige Geist es ihm befahl. War meine ganz große Headline. Der Heilige Geist hat es ihm befohlen. Aber daumendicke Buchstaben. Der Heilige Geist hat es ihm befohlen. Da waren Berichte drin davon, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist und der Heilige Geist ihm gesagt hat, dass das, was er gestohlen hat, dem Mann wieder zurückgeben soll, den er bestohlen hat. Und dann war richtig so ein Bild, wie er das Geld zurückgibt. Und es war nicht irgendwie dann eingesetzt, dass das alles schräg ist. Es war einfach dargestellt. Okay, also jetzt in dieser Headline von der Bild-Zeitung stand dann ganz groß zu Stephen Hawking, der immer gesagt hat, Gott gibt es nicht, als er gestorben ist. Nun wird er erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Eine heftige Zeile. Nun wird er erleben und erfahren, ob es Gott gibt oder nicht. Stell dir vor, dein letzter Atemzug hier auf der Erde ist dein erster in der Gegenwart Gottes, was das für ein Schock wird. Ja, du schläfst hier irgendwie ein, whoop. Bis weg, ja, wie auch immer das sein wird. Kann auch unangenehm sein, aber letzten Abend so weg hier auf der Erde und du wachst auf und du bist plötzlich in der Dimension, von der du vielleicht gesagt hast, das gibt's alles nicht, aber du merkst, das ist die Realität aller Realitäten, die Wirklichkeit aller Wirklichkeiten, das greift auf dich, das wird jetzt hier sein. Das ist deswegen so dramatisch, der Törichte spricht, es gibt kein Gott. Das heißt, töricht sein bedeutet, die Wirklichkeit falsch einschätzen. Der Törichte baut sein Haus auf Sand. Ja, es kann sogar sein, unsere Gesellschaft ist sehr viel Törichtes, dass es da sogar Forschungen gab, die haben den Fels untersucht oder den Nichtfels und haben gesagt, das hebt alles. So wird gerade unsere Gesellschaft ein bisschen gebaut. Das hebt alles und dann kommt der Wind und du merkst, wie alles hinweggeblasen wird. Okay, der Törichte. Das andere ist der Weise. Das Wort Gottes sagt uns, hey, einschlafen tust du, wenn du törichte, falsche Annahmen machst, die dich ins Einschlafen bringen. Und unsere Gesellschaft ist voll davon, dass du genährt werden könntest, töricht zu sein. Falsche Annahmen für die Realität des Lebens. Könnte man sehr viel zu sagen. Das Richtige rum ist, hey, sei weise. Und weise bedeutet nicht einfach nur Informationen oder Datenmengen haben, weil Daten haben wir genügend. Ich habe ein Buch über einen apostolischen Dienst geschrieben, da kannst du googeln, Apostel auf Deutsch oder Englisch, innerhalb von 0,5 bis 0,7 Sekunden kriegst du im Deutschen 8 Millionen, im englischsprachigen englischen Apostel über 40 Millionen Nachverweise, dann kannst du die 40 Millionen Dinger durchlesen, danach bist du verrückt und weißt immer noch nicht, was ein Apostel ist. Ja, so ist es. Daten bringen dir nicht viel. Ja, Daten machen dich nicht intelligenter. Was du brauchst, ist Weisheit. Weisheit ist das, was ist jetzt für diesen Moment das Richtige. Stell dir vor, du kommst an einen großen Bahnhof, 50 Gleise nebeneinander. Nur zwei Weichen müssen gestellt werden und du kannst durchfahren. Weisheit ist zu wissen, welche zwei Weichen muss ich stellen, um durchzufahren. Das ist Weisheit. Weisheit ist was unglaublich Wichtiges. Und das Wort Gottes sagt uns, hey, wenn du schläfst oder die Gefahr einzuschlafen ist, dann wirst du töricht und wenn du weise bist, dann wachst du auf. Und jetzt kommt der entscheidende Moment hier in dem Text. Dann heißt es, und weise wirst du, im Griechischen heißt es richtig kausal so, indem du die Zeit auskaufst. Du wirst trainiert von Gott, weise zu sein, nicht töricht zu sein und damit aufzuwachen in deinem Christsein oder nicht einzuschlafen, indem du die Zeit auskaufst. Das ist der Text. Jetzt ist die Frage, was heißt das, die Zeit auskaufen? Das ist leider im Deutschen ein bisschen schwierig, weil es im Deutschen Zeit, wir haben im Deutschen halt nur einen Zeitbegriff. Wenn wir Zeit als, wenn hier Chronos stehen würde, Chronometer, also der Zeitmesser, wenn wir sagen, jemand ist chronisch krank, dann heißt es, er ist fortwährend krank. Der Chronometer misst Stunde, Zeit, Sekunde, 24/7, ja? Chronometer, Zeitmesser, Sekunden und so weiter. Wenn da jetzt stehen würde, Chronos, wenn das da stehen würde, die Zeit in dem Sinn, wie wir das verstehen, dann würde das bedeuten, hey, hau die, solange du lebst, noch alles raus, was nur geht. Kauf dein Leben aus, hey, du kannst übermorgen tot sein, deine Lebenserwartung ist 80, so und so viel, 83 Jahre irgendwie, also hau noch alles raus. Katastrophe, das wäre überhaupt nicht das, was der Text meint. Ja, hol alles raus, lass die Sau raus, so ungefähr, ja. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier steht was ganz anderes. Hier steht ein Zeitbegriff, Kairos. Kairos war eine griechische Gottheit, so haben die sich das in einem Bild vorgestellt. Der war vorne, hat er einen langen Schopf gehabt und hinten war er kahl geschoren. Also vorne so lange Haare runter, hinten kahl geschoren. Und wenn der Kairos an dir vorbeiläuft, kennt ihr alle das Sprichwort, die Gelegenheit beim Schopf packen. Kennt ihr? Daher kommt es, Kairos. Das heißt, der hat vorne einen Schopf gehabt, der läuft an dir vorbei. Jetzt ist eine Gelegenheit, ein besonderer Moment, mitten in der Zeit ist jetzt plötzlich was, was besonders ist. Es läuft an dir vorbei und du sollst den Schopf packen. Und hinten war kahl geschoren, das heißt, wenn der Kairos vorbeiläuft und der Moment ist vorbei, wo jetzt was Besonderes hätte passieren können und du greifst nach dem, kannst du nicht mehr greifen, er läuft weg. Das heißt, Kairos, kaufe die Zeit aus, heißt der heilige Moment, das Besondere, was Gott jetzt schenkt. Es gibt mitten in unserer Zeit, ich hatte gestern auch bei Daimler darüber gesprochen, am Arbeitsplatz, plötzlich merkst du, es kommt so, ein Moment, den du gar nicht schaffen kannst, den du nicht bewirken kannst und von dem du auch nicht weißt, wann er kommt. Das ist das Spannende, wie Gott es macht. Gott schenkt plötzlich Gelegenheiten. Du fährst im Taxi, du bist an der Tankstelle, du bist an unterschiedlichsten Gelegenheiten. Plötzlich merkst du, hey, besonderer Moment. Und ich möchte auf ein paar heilige Momente, um das deutlich zu machen, zu sprechen kommen, weil die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war, das heißt im Griechischen steht hier, als der Kairos da war, sandte Gott seinen Sohn. Betet alle Zeit, Epheser 6, Vers 17, heißt es nicht Chronos, das wäre überhaupt nicht möglich. Du kannst nicht alle Zeit beten, das geht nicht. Aber bete alle Zeit, da steht Kairos, das heißt, wenn der besondere Moment, wo Gott jetzt was Besonderes durch dich tun will, den unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens, hey, wenn du das auskaufst, wenn du das nützt, bist du weise und du wachst auf und du kannst nicht einschlafen und du leuchtest für den Herrn. Das ist der Sinn hier in diesem Text. Wir waren, glaube ich, 2 Jahre verheiratet, Kairos-Momente. Dann waren wir in der Türkei, meine Frau und ich, Freunde besucht. Ich spiele mit einem Amerikaner Basketball und so. Da will ich gerade einen Korb werfen. Ich erzähle ihm, dass wir da Honeymoon hatten, 3. August. 1990, 4. August haben wir geheiratet, ja, 1990. Stimmt doch, oder? Okay. Und ich will gerade werfen, so einen Korb werfen. Und dann sagt der Mann zu mir, der junge Mann, ey, dann habt ihr ja heute Hochzeitstag. Und ich konnte gar nicht mehr werfen. Ich musste absetzen. Dachte, boah, hey, wir haben heute Hochzeitstag. Mich überlegt, wie war meine Frau heute Morgen drauf? Ich habe es total vergessen. Ey, das darfst du nicht vergessen. Da habe ich so überlegt. Und ihr wisst ja, wenn ihr verheiratet seid, man kann Frauen nicht verstehen. Ja? Also das ist ein Mysterium. Ja? Als ich Kirsten kennengelernt habe, dachte ich, ja, ich kenne 50-60% von ihr. Das ist dramatisch gesunken. Ja? Also die Spannung des Mysterium bleibt. Das ist beidgeschlechtlich so. Mittlerweile weiß ich es vom Herrn so gewollt, die Spannung soll erhalten bleiben. Ja? Da meine ich ganz im Ernst. Ja? Das ist gut so. Da habe ich gedacht, oh Backe, wenn jetzt Kirsten heute Abend kommt, die dann um die Ecke und sagt mir, du hast den Hochzeitstag vergessen. Dann gibt es Ärger. Ich habe einen kleinen Freund angerufen und gesagt, du, Helmut heißt der, du lass uns da irgendwo in einer Lokalität was ausmachen, schön am Meer, romantisch. Dann gehe ich mit der Kirsten dahin, kannst du dich noch erinnern? Dann sitzt du da, mir, Kerl. Da sitzt du mir da gegenüber und wir reden so. Und dann wollte ich das so einfädeln, als wäre ich, hätte ich ja nichts anderes vorbereitet seit 2 Wochen. Ist für Frauen wichtig, darfst du nicht vergessen und so. Und dann sage ich zu Kirsten, Kirsten, gell, heute ist unser Hochzeitstag und so. Gell, also den Kairos auskaufen. Das sagte Kirsten dann, ach, das habe ich ganz vergessen. Ja, das war, ja, war kein Kairos. Aber ich habe ein tolles Kompliment in einem romantischen Film gesehen. Da dachte ich, der ist echt stark, was der Mann da zu der Frau sagt. Das ist klasse. Das muss ich mal zum richtigen Moment bei Kirsten platzieren. Und dann gehen wir zusammen spazieren. Können Sie alle fragen. Also das ist schon so. Dann gehen wir spazieren und dann platziere ich dieses Kompliment. Und meine Frau ist jetzt nicht so, dass sie gleich heult oder so. Und dann wir haben ein ganz normales Gespräch gehabt. Ich gucke so und denke, ja, ich glaube, jetzt ist der Kairos. Ja, dann sage ich das ihr. Sie bleibt stehen mit Tränen, Augen und ich merke, das ist der Kairos, das hat gesessen. Versteht ihr, das ist sehr gut. Zum richtigen Moment, die Weichen stellen bei deinem Kind. Wenn dein Kind zu dir kommt, das sind ganz heilige Momente. Mit meiner einen Tochter, ich habe 2 Töchter, als die ist mittlerweile erwachsen, die eine, als sie so groß war ungefähr, weißt du, wie alt ist man so groß da, sagte ich zu Sarah, um 16 Uhr oder so komme ich runter und haben wir Zeit miteinander. Dann bin ich oben im Büro, und dann denke ich, ach komm, arbeite noch ein bisschen, komme ich so 16:30, 17 Uhr runter. Und dann sagt die Sarah, für die Sarah war das jetzt eine heilige Zeit mit dem Papa. Dann sagt die Sarah zu mir Folgendes, die studiert heute Psychologie, ja. Das ist schon damals drin gewesen, das ist der Hammer. Dann sagte sie zu mir, Papa, wenn es dir nicht wichtig ist, mit mir Zeit zu verbringen, wenn wir es ausgemacht haben, dann brauchst du gar nicht kommen. Das sitzt bis heute. Wenn ein Kairos da ist und dein Kind dich was fragt oder in der Ehe, in der Beziehung, Nachbarschaft, in der Firma, das sind die heiligen Momente, wo Gott in diesem Zeitstrahl von oben runter etwas wirkt, wo das Übernatürliche, wo das Besondere ist. Und meine Lieben, im Kairos, in diesen besonderen Momenten unseres Lebens, erleben wir Gott. Da merken wir, wie er wirksam ist. Ich parke mein Auto wo, auf dem Weg zu einem Seminar, komme raus, der Spiegel, Rückspiegel vom Auto ist abgefahren, das hängt da so raus wie so ein Auge. Ich habe wirklich in mich halten müssen, nicht für das Auto zu beten, weil das Auto jetzt leidet gerade. Also echt Wahnsinn, ich muss richtig in mich halten. Ich habe wirklich so wohl schon so beten, das tat mir so leid. Ich habe wirklich gedacht, das ist so, ich habe eigentlich Schmerzen und so. Also total komisch und dann man ist halt verbunden als Mann mit dem Auto, oder? Manchmal, gell? Kennen ja manche von hier, gell, von der Gegend. Und dann mache ich das so rein, Rückspiegel und merke, okay, funktioniert einigermaßen, aber hinten die Blende ist gerissen. Dann kommt ein Mann auf mich zu und sagt, ich habe mir das aufgeschrieben, die Nummer von dem, der das war. Und denke ich, sauber, da mein Gottesbild Liebe des Herrn und Heiligkeit und Gerechtigkeit ist, bin ich schön eingebettet in einer guten Theologie. Ja, meine ich ganz im Ernst jetzt, ganz im Ernst, sonst kleidest du wo weg, du bist immer nur ein Jammerlappen dann. Du musst beides haben, Barmherzigkeit und Heiligkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit und die Barmherzigkeit, die Umarmung Gottes, aber auch die Klarheit Gottes. Wenn du beides hast, hey, sauber, kriegt eine Anzeige, muss er blechen. Kurz ein paar Minuten später kommt ein junger Mann, so Mitte 20 auf mich zu und sagt, es tut ihm echt leid, er hat gerade einen Spiegel abgefahren, der musste erst sein Auto irgendwo parken, weil es eine stärker befahrene Straße war. Dann denke ich, hey, super, also dass du so das machst, finde ich gut, klasse. Aber ein bisschen Strafe muss sein. Gerechtigkeit, gell? Ein bisschen Strafe muss sein. Du musst das nicht voll bezahlen, älteres Auto, das bringt es nicht, aber 150 Euro und so. Okay, hat gesagt, da drüben ist ein Kassenautomat, da fahren wir hin. Bis jetzt war das alles 0815. Jetzt kommt Kairos, der heilige Moment. Er fährt mit dem Auto vor, ich fahre hinterher. In dem Moment spricht Gott zu mir und sagt, ich möchte, dass du ihm jetzt sagst, wie ich das sehe. Wie Gott es sieht. Dass er ehrlich ist, dass Gott es segnet. Wisst ihr, Fahrerflucht ist echt teuer in Deutschland. Ja? Nummer war ja da. Fahrerflucht, weiß nicht, 1000 Euro plus den Schaden und noch ein paar Punkte in Flensburg und so weiter. Dass Gott es segnet, dass er so gekommen ist, dass er dazu steht und dass Gott es gefällt und so. Und dann gibt der junge Mann mir das Geld und sage ich zu ihm, ich möchte dir was sagen. Gott möchte dir was sagen. Ich bin immer dafür, in der Gemeinde zu sagen, ich habe den Eindruck. Ja? Im Säkularen, meine ich ganz im Ernst, mein ganzes Thema für sich, ist das Direktor manchmal noch viel besser. Im Kirchlichen ist es anders, aber hier merke ich, ich habe wirklich das so gesagt, Gott möchte dir was sagen. Und dann guckt der junge Mann mich an, das hat mich so bewegt. Der psychisch normaler junger Mensch guckt mich an und sagt, wer will mir was sagen? Und ich habe wahrgenommen, er hat noch nie von dieser Adresse ein persönliches Wort empfangen. Gott, den Begriff hat er gehört, aber dass dieser Gott irgendwas sagen kann, in irgendeiner Weise mit dem normalen Leben in Verbindung treten könnte, war überhaupt nicht in seinem Horizont. Und plötzlich merkst du aus diesem völligen 0815-Situation des Lebens, ergibt sich ein heiliger Moment. Und du sprichst Worte von Gott zu einem Menschen, wo du merkst, das ist wie pures Gold hineingesprochen in das Herz eines anderen. Es ist für mich unglaublich, solche Momente, du siehst in den Augen, die Augen sind das Fenster der Seele, sagt das Wort Gottes, du siehst richtig, was in diesem Menschen gerade passiert. Sowas zu hören, der war total geflasht. Der war positiv geschockt. Der war schwer berührt und wie du das nennen magst, durch unterschiedliche Prägungen hindurch. Ja. Ein Beispiel noch. Wir hatten die Hell Drivers bei uns in Kempten. Ich war relativ frisch Pastor dort. Ich war noch 29. Jung. Noch fast letztes Jahrtausend. Nach Luther, gell. Und dann war ich bei diesen Hell Drivers bei der Show und dann hat es nicht so ganz funktioniert mit der Show. Da hat einer versucht, da mit zwei, also mit dem Auto da auf zwei Reifen da irgendwo durchs Feuer durch und da hat es nicht so funktioniert. Da kam der Big Boss, so ein richtiger, weiß ich, so Mitte 60-jähriger, stämmiger Typ und hat den Mann, auch so einen 60-jährigen, aus dem Auto rausgeschleudert, auf den Boden geschmissen, mitten in der Show, den angebrüllt und reingesetzt und selber die Nummer gefahren. Und da dachte ich, dem muss ich sagen, dass er das nicht machen kann. Das gefällt Gott nicht, das geht so gar nicht. Ja. Und dann fahre ich nach Hause, 10 Minuten entfernt war das, bin schon zu Hause, sehe mein Haus und denke, wenn du jetzt da reingehst in das Haus, dann kam mir plötzlich, kennt ihr das, diesen Drink, der kleine Feigling? Kennt ihr das? Ich hoffe, du kennst den Feigling in dir. Ja. Den gibt es nämlich in dir, in mir auch. Jeder von uns hat was Feiges und jeder von uns hat was Kühnes. Ja. Es ist unglaublich manchmal, wie kühn Menschen sein können, von denen man das nie gedacht hätte. Und wie feige Menschen sein können, von denen man es nie gedacht hätte. Denn es kommt auf den Impuls des Geistes an. Paulus sagt, betet für mich, dass mir Kühnheit verliehen wird. Also auch Paulus war nicht x-beliebig kühn. Und dann dachte ich an den kleinen Feigling und dachte, boah, wenn du jetzt nicht zurückgehst, dann ärgerst du dich die ganze Nacht darüber, dass du feige warst. Und dann fahre ich zurück, klingelt da an dieser Sache da, was die da haben, habe mich schon gewundert, dass da draußen so größere Limousinen von Daimler stehen natürlich, gell? Das ist so 500 und plus X, also richtig große Dinger da. Da habe ich gedacht, das ist komisch und so, was ist das hier? Und dann öffnet mir einer und sagt, ja, ich möchte mal mit dem Chef sprechen. 29 Jahre, zarter, beseiteter Jüngling. Und dann kommt dieser Boss da mit so Tätowierungen und so. Ich wusste, wenn der jetzt ausholt, er ist deutlich stärker, aber ich bin deutlich schneller damals. Ja. Ich kann ausweichen, ist so. Ich meine, ein bisschen Survival, gell? Ausweichen und so. Und dann guckt er mich an, ich sage ihm, ich möchte ihm was sagen, so wie sie mit dem Mitarbeiter umgegangen, das gefällt Gott nicht. Dann guckt er, so habe ich es gesagt, direkt, sagt er zu mir, Junge, das ist interessant, komm mal rein. Und da war das, ja, dann war das der absolute Big Boss von dem gesamten Ding. Da gibt es so 5, 6 Unternehmen, die der da hat. Und er war sein Führungsstil. Er fährt halt durch die Gegend und eicht die Leute ein. Es gibt so Führungsstile. Jeder wird mal in den Hintern getreten. Gute Führung, sagt er, und fährt dann weiter. Und dann sagte er, alle aufhören zu arbeiten, herkommen, hinsitzen. Alle machen das, ja, also Big Boss, ja, Alpha, Alpha. Sitzen alle da. Dann sagt der Mitte 60-jährige Bär, erfahren im Leben, zu diesem Greenhorn, zu mir, der Junge hat uns was zu sagen. Hat er ernst gemeint. Und ich habe ihm das Evangelium weitergeben dürfen und wir haben voll zugehört. Vor anderthalb Jahren, nee, 2 Jahre knapp, war ich mit meiner Tochter, mit der Junge, die ist 18 gewesen, Australien. Da waren wir in einem Campingplatz und da kam so ein Maurermeister, hat mit uns gesprochen. Und da sagt die Rebecca zu ihm, dass ich hier auf eine Bibelschule gehe. Der Mann hat sich hingesetzt und angefangen zu weinen. Das hätte ich nie erreicht, nie. Weil den hat Folgendes berührt. Der hat gesagt, wie kommst du als 18-Jähriger dazu, eine Bibelschule zu machen? Dass das Wort Gottes dann hat etwas angesprochen in seiner Kindheit. Das war ein Kairos, das war unglaublich. Ich bin dann zur Seite und habe die zwei da gelassen, habe gemerkt, das, was meine Tochter mit 18 jetzt spricht, ist heilig im Kubik für diesen Mann. Was will ich damit sagen? Ob Gott dich gebraucht hat, nichts damit zu tun, ob du erfahren bist, ob du kompetent in dem Bereich bist, sondern es hat damit zu tun, ob der Geist Gottes dir was gegeben hat. Das ist entscheidend. Ob der Geist Gottes dir jetzt was gegeben hat, das jetzt einzubringen. Das ist das Entscheidende. Und wisst ihr, wenn du ein bisschen älter bist, dann weißt du, es gibt ganz wertvolle Momente, heilige Momente, die hast du verpasst. Das kann sehr schmerzhaft sein, weil es große Konsequenzen haben kann, zum Beispiel in der Kindererziehung oder in Ehe und verschiedenen Bereichen, wo du merkst, hey, da gab es heilige Momente und ich habe sie verpasst. Kann sehr schmerzhaft sein. Und du merkst sogar richtig, dass du schuldig geworden bist. Ich bin an einem Ehepaar vorbeigelaufen oder zwei junge Leute beim Dauerlauf und Gott hat mir gesagt, sag denen das und das. Ich habe sofort Offenbarung gehabt. Und das Schlimme war, ich habe nichts gesagt, wisst ihr, das Schlimme war, ich war davon überzeugt, dass es von Gott ist. Und noch schlimmer, ich war sogar davon überzeugt, dass es sie anspricht, dass es für sie, dass sie es willkommen heißen, was dann nicht selbstverständlich ist, und habe es nicht weitergegeben. Und das kann sehr schmerzhaft sein. Und ich möchte euch folgendes Bild dazu weitergeben. Solche Gelegenheiten, solche heiligen Momente, die in jeder Woche, im Kleinen und Größeren, in deinem Leben da sind, den unterschiedlichsten Lebensfeldern jeder Woche haben wir kleine und größere solche Momente. Das sind wie Kerzen, die vorbeigehen, wo du anzünden kannst. Und wenn du es verpasst hast, ist die Kerze vorbei. Du kannst es nicht mehr wiederholen, du kannst es nicht rückgängig machen. Aber du sollst dich im Geist ausrichten auf die nächste Kerze, die kommt. Wenn du dem nachjammerst, was sehr schmerzhaft sein kann, da möchte ich auch noch gleich für beten, dass du sagst, boah, ich habe das so verpasst und das sich so gleichsam unter einem Schirm des Fluches stellt, das ist nicht das, was Gott will. Wir haben alle wertvolle Gelegenheiten verpasst. Das ist ganz normal als Mensch. Aber was wir machen wollen, wir wollen sagen, Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du das, was kommt an Gelegenheiten im alltäglichen Leben, dass das, was ich empfange in diesem Bereich, dass du mir Kühnheit schenkst, das weiterzugeben, was du mir sagst, was ich dann auch weitergeben soll. Ich merke, die Herzenskalibrierung in wenigen Minuten am Tag ist für mich schon sehr, sehr hilfreich. Wenn du in einer Firma bist, gehst kurz auf die Toilette und schaltest mal um ins Gebet. Eine Minute, da bist du schon in den 7. Dimension sonst wo. Christ bist, ja, du bist beim Herrn, du nimmst Dinge auf, das ist sehr, sehr wichtig. Oder was ich längere Zeit gemacht habe, am Morgen 5 Minuten niederknien, am Morgen 5 Minuten, 3K, du kniest nieder in deiner Kammer und bist konsequent, du machst 5 Minuten etwas, du betest Gott an. 5 Minuten, hey, das reicht schon. 5 Minuten kniend am Morgen Gott anbeten. das hat Veränderungen für den ganzen Tag. Es gibt säkulare Forschungen, die sagen, so wie du deinen Tag anfängst, hat es Auswirkungen auf deinen Tag. Dann forschen die da alles Mögliche rum. Das haben wir als Christen schon gewusst. Ja? 5 Minuten Herzenskalibrierung, du bist anders geistesgegenwärtig, wenn solche Situationen kommen. Und wenn die Situation kommt, sagt das Wort Gottes, hey, dann bete, dass du empfängst, was jetzt Gott möchte, was du weitergibst. Licht und Salz sein heißt in erster Linie, in diesem Text hier, dass du in deinem normalen Leben, wach auf, der du schläfst, sichtbar wirst für dein normales Lebensumfeld, in dem du nicht töricht bist, sondern weise bist und die Zeit, diese göttlichen Gelegenheiten auskaufst. Das ist das, was der Text hier sagt. Und dafür möchte ich auch beten, möchte euch bitten, aufzustehen. Es ist ein großartiger Text. Herr, und was das Besondere an dem Text ist, dass du durch deinen Geist den inspirierst, Herr, und inspiriert hast. Das ist nicht irgendeine menschliche Weisheit, sondern es ist etwas, was von dir an Weisung kommt für uns, für unser Herz. Und ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen hier durch unsere Generationen hindurch, Herr, für die jungen, mittelalterlichen, älteren, Männer, Frauen, alles, was heute hier ist. Herr, du siehst uns, du siehst auch unsere Unterschiedlichkeit. Herr, und es ist großartig, wie du uns auch in der Unterschiedlichkeit gebrauchst. Und ich bete, dass die nächste Woche hat für dich, so wie für jeden in diesem Raum, 168 Stunden. Und ich bete, dass in diesen nächsten 168 Stunden der Herr dir Weisung gibt, wo Momente da sind im alltäglichsten Leben, die du selber nicht vorher sehen kannst, wo plötzlich was da ist in der Begegnung. Ich sehe Nachbarn, ich sehe Menschen, die dir begegnen, quasi um die Ecke läufst du und begegnest denen. Ich sehe Menschen an deinem Arbeitsplatz, in deiner Verwandtschaft. Ich sehe hier Menschen, die telefonieren mit jemand oder Handy und sprechen mit jemand oder WhatsApp und kriegen plötzlich einen Impuls des Geistes. Etwas, was normal in der Zeit verläuft, zum Übernatürlichen wird, dadurch, dass Gott hier jetzt seinen Finger in diese Situation hineinbegibt und etwas ganz Kostbares hervorkommen lassen möchte. Und der Herr sagt dir, mein Sohn, meine Tochter, das, was ich dir in dein Herz gelegt habe, das ist so kostbar. Lass es raus. Und ich bete, dass das hier eine Gemeinschaft wird, diese Gemeinde, die Kühnheit hat, dass wir uns einander ermutigen. So wie das vorhin auch der junge Mann in der Leitung am Anfang gesagt hat, diese Kühnheit, diese Freimütigkeit mit großer Freude an dem Platz, wo Gott dich hingeschickt hat, den Kairos, den gottgegebenen Moment, den heiligen Moment wahrzunehmen, zu erkennen und zu nützen. Und der Herr segne dich damit in den kommenden Tagen, in den kommenden Wochen und dass ihr euch auch untereinander damit das weitergebt, was das bedeutet und euch freut an dem Herrn, weil das ist der Gott des Alltags, der Vater des alltäglichen Lebens, der da ist, in dem wir erleben können. Und ich danke dir, Herr, wenn wir das erleben, sind wir weise. Und wenn wir das erleben, schlafen wir nicht ein, sondern sind wach und sind da und freuen uns an dem Herrn, unserem Gott, der da ist. Halleluja. Amen. Der segne euch.